Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höhen und Diane.
Wir wollen heute über Gleichmut sprechen. Wenn ihr schon die ein oder andere Achtsam-Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass natürlich Gelassenheit ein ganz wichtiges Wort ist in der Achtsamkeit. Und ob Gleichmut und Gelassenheit das Gleiche ist, unter anderem das wollen wir heute besprechen und wie wir natürlich Gleichmut herstellen können und warum es überhaupt gut und hilfreich ist. Also in Anbetracht der vielen Wut, die gerade auf dieser Erde herrscht, auch in unserem Land ganz besonders, aber eigentlich überall, wo man hinguckt, ist es vielleicht gut, über Gleichmut öfter mal zu sprechen und auch diese Folge zu teilen und in die Welt zu bringen und zu sagen, wie wäre es, wenn wir alle ein bisschen mehr Gleichmut hätten. Dr. Mai Hung Nguyen ist da und sie ist Verhaltenstherapeutin und Autorin und außerdem Psychologin und hat über Gleichmut auch geschrieben aktuell, ne?
Genau, das ist ein Artikel, über den kann ich euch später noch ein bisschen erzählen. Hat sehr viel Spaß gemacht, ja.
Und wir können jetzt davon lernen und ein bisschen in dieser Folge über Gleichmut reflektieren. Wie schön. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, Keynote-Speakerin und Autorin und freue mich sehr, dass wir hier heute wieder alle zusammengefunden haben. Wie schön, dass ihr da seid. Was ist denn eigentlich die Definition für Gleichmut? Ich liebe das ja, mit der Definition immer zu starten. Das macht man in der Wissenschaft so, aber ich finde es eben auch für einen Podcast gut, weil das sind ja immer so große Worte, die wir hier benutzen in Achtsam, ne? Also Gleichmut, das könnte ja auch, ich sag mal, Interpretationsspielraum haben.
Unbedingt. Also ich habe jetzt mal eine Definition aus der Psychologie rausgenommen. Die sagen ja, Gleichmut, Gelassenheit, innere Ruhe und Gemütsruhe sind so die Worte, die benutzt werden. Oder auch, da stand wirklich moderner Coolness. Quasi die Fähigkeit von Menschen, auch in schwierigen Situationen ihre Fassung und Haltung nicht zu verlieren. Aber da im Gegensatz habe ich auch noch eine Definition aus dem buddhistischen Verständnis, Gleichmut. Und das eigentliche Wort heißt dann Upekka. Wir sprechen ja auch mittlerweile schon ganz normal von Metta, also liebende Güte. Deshalb habe ich gedacht, wir können auch einfach Upekka sagen, Gleichmut. Und der Begriff Upekka, der hat in buddhistischen Traditionen auch im Verlauf der Jahrhunderte verschiedene Definitionen und Facetten angenommen. Auch Gelassenheit, aber auch Nicht-Anhaften, Unvoreingenommenheit, Nicht-Unterscheiden und auch Inklusivität. Und wenn wir uns das Wort ganz genau angucken, also Upekka, Upa gebildet, das bedeutet über oder rundherum. Und die Wurzel Ik, das bedeutet schauen oder sehen, also quasi die Fähigkeit, das gesamte Bild zu sehen einer Situation, in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen, ohne unvoreingenommen zu sein. Und das ist eigentlich dieses Verständnis, was wir kultivieren wollen in Upekka oder Gleichmut. Eine Offenheit gegenüber allen Erfahrungen, ganz unabhängig von ihrer affektiven Qualität. Also ob das jetzt ein angenehmer Zustand ist, unangenehm oder neutral. Wir sind offen für alle Erfahrungen und versuchen auch nicht so gewohnheitsmäßig oder automatisch an angenehmen Gefühlen beispielsweise festhalten zu wollen oder auch unangenehme vermeiden zu wollen.
Das klingt relativ schwierig, sage ich mal. Also ich finde es ja sehr schön, wenn man immer nach solchen Zielen strebt natürlich. Aber auch wir, die wir jetzt viel uns mit diesen Themen beschäftigen und auch wirklich Achtsamkeit trainieren, sage ich mal, also in unseren Alltag eingebaut haben. Also ich wache jetzt nicht morgens auf und kann das, was du gerade beschrieben hast, einfach so machen. Also rundherum alles einfach das gesamte Bild sehen und eine Situation in ihrer Gesamtheit wahrnehmen, ohne Voreingenommenheit. Das ist ja super schwer.
Ja. Ich glaube, dass es wie mit allem ein Herantasten ist, ein Training. Und dass es nicht sowas ist, dass wir eines Tages aufstehen und wir sind dann die Gleichmut-Masters und kommen nie wieder zurück, sondern dass es Momente sind. Also ich merke das auch an mir in der Praxis. Es gibt Momente, wo ich denke, konnte ich doch ganz gleichmütig sein. Ich konnte offen sein für all die Erfahrungen. Aber dann in der nächsten Minute, dann ärgere ich mich auch und denke so, verdammt nochmal. Warum ist es so? Also das ist, glaube ich, normal.
Genau, ich wollte das nur erwähnen, weil natürlich, wenn man das so hört, denkt man so, okay, das schaffe ich eh nie. Aber guter Hinweis, natürlich sind wir ja auch nicht jeden Tag gleich. Mhm. Und vielleicht beobachten wir uns mal genau das, was du gesagt hast. Das ist ein super, super, super Hinweis und super wichtig, weil wir das ja auch immer sagen bei der Meditation. Ne? An manchen Tagen können wir, sage ich mal, meditieren. Also wir können unsere Gedanken einfach fließen lassen und wie die Wolken am Himmel über unseren Geist einfach, ne, dahin fliegen lassen. Und an manchen Tagen gelingt uns das nicht. Und dann denken wir, Mist, jetzt habe ich irgendwie 20 Minuten einfach nur nachgedacht.
Ja.
Und genauso ist es mit dem Gleichmut auch. Ne? Manchmal gelingt es uns besser. Aber wir wollen ja jetzt auch in den nächsten Minuten genau darüber sprechen, was denn damit gemeint ist, eine Offenheit gegenüber allen Erfahrungen, unabhängig von ihrer affektiven Qualität. Mhm. Also wie denn das aussehen kann. Mhm. Ne?
Ja, also da wollen wir auch nochmal konkreter werden. Aber bevor wir vielleicht konkret werden, können wir nochmal konkret in den Praxiskontext reinschauen. Mhm. Wir sind ja hier auf allen Facetten und Ebenen sind wir Nerds. Nämlich ja auch, wenn wir gucken, wo kommen eigentlich diese Dinge her. Und Upekka, wenn wir schauen im Buddhismus, das ist ein Teil von den sogenannten vier unermesslichen Geisteszuständen, die im Buddhismus kultiviert werden und die heißen auch Brahma-Viharas. Und ihr kennt wahrscheinlich diese Brahma-Viharas auch schon, aber nicht halt alle vier Glieder. Laut der altindischen Kosmologie verweilten die Brahma-Götter quasi in so einem, ja, in so himmlischen Wohnstätten. Das Wort dafür ist Vihara, Wohnstätte oder Ort des Verweilens. Und der Begriff Brahma-Vihara kann daher als diese himmlischen Verweilszustände übersetzt werden. Und in alten Schriften, die überliefert wurden, steht drin, dass wenn Praktizierende diese heilsamen Geisteszustände üben und in alle Himmelsrichtungen aussenden, dass sie, während sie das üben, quasi auch in so einer himmlischen Wohlstätte sind, also quasi den Göttern gleich irgendwie. Und die meisten werden ja Metta kennen. Wir haben ja auch schon eine Folge zur liebender Güte und Mitgefühl gemacht. Metta ist liebende Güte. Karuna.
Genau, die Metta-Meditation wird also liebende Güte-Meditation genommen. Also Metta ist quasi eins dieses Brahma-Viharas.
Genau, richtig. Eines der vier unermesslichen Geisteszustände oder genauer genommen Brahma-Viharas. Metta ist das erste, das zweite ist Karuna, das ist Mitgefühl. Das dritte ist Mudita, Freude und Mitfreude. Und das vierte ist Upekka, Gleichmut, wo wir ja heute ein bisschen mehr drüber sprechen werden. Ich finde das immer so schön, weil es ist ja nicht neu irgendwie auch die Gleichmut, aber wir werden sehen, auch in der Psychologie wird gar nicht so viel von Upekka, von Gleichmut gesprochen. Aber halt, ich glaube, da war irgendwie Metta ganz attraktiv am Anfang, aber jetzt zunehmend interessieren sich Menschen auch mehr für die anderen Brahma-Viharas, was ich spannend finde.
Wie schön. Aber dann gehen wir die vielleicht auch noch mal ganz kurz durch. Also liebende Güte, Metta. Mhm. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Da gibt es diese berühmte Metta-Meditation.
Genau, ja. Die meisten, also Metta, liebevolle Güte oder Loving Kindness auf Englisch. Das ist, wenn wir den Wunsch haben, dass es allen Lebewesen gut geht, dass sie glücklich sind. Und die Meditation, die bestehen daraus, dass wir so diese innere Haltung des Wohlwollens und der Güte für andere Lebewesen kultivieren. Und man kann sagen, bei allen dieser Brahma-Viharas, wir fangen erstmal mit uns an, senden das dann an Freunde, diese guten Wünsche, dann an neutrale Person und weiten das dann auch aus auf alle Lebewesen oder auch Personen, mit denen wir Schwierigkeiten erleben. Aber so ist die Abfolge, wie wir üben bei allen. Ne? Also das ist.
Und damit können wir auch Verbundenheit trainieren in uns, erstmal sogar ohne, dass wir jemand anderen brauchen, weil wir die Verbundenheit eben in uns, also wie so ein Samen, schon auslegen können, ja, in die Erde tun können und wässern können und der wächst dann Schritt für Schritt langsam, je öfter wir diese sogenannte Metta-Meditation machen. Ne? Dann geht's weiter mit Freude.
Mitgefühl. Das wird nämlich oft verwechselt. Also man spricht von Metta, aber Metta ist ja diese liebende Güte. Und Mitgefühl, eigentlich die Definition von Mitgefühl ist ja, wenn wir ein Bewusstsein haben für unser eigenes Leid oder das Leid von jemand anderem und wir haben den Wunsch oder das Bestreben, dieses Leid zu verringern oder zu verhindern. Und in diesem Moment ist es so, wenn wir Mitgefühl kultivieren, ist so, aha, wir sehen, jemand leidet und wir wünschen ihm was Gutes. Also wir schicken ihm dann einen liebenden Güte, einen Metta-Wunsch aus. Aber weißt du, wo Metta, also das altindische Wort für Mitgefühl ist eigentlich Karuna. Eigentlich üben wir die ganze Zeit Karuna-Meditation, sagen aber, wir machen Metta-Meditation. Und wir kennen das, weil es Programme dazu gibt, beispielsweise Mindful Self-Compassion. Compassion ist das englische Wort für Mitgefühl. Oder Compassion Focused Therapy. Wenn ihr euch da nochmal dafür interessiert, wir haben mehrere Folgen zu Achtsamkeitsprogrammen oder so oder auch eine gesonderte Folge zu Mitgefühl, da sprechen wir nochmal mehr darüber.
Und da auch noch mal ganz kurz der organisatorische Hinweis von der Moderatorin an dieser Stelle. Das Archiv findet ihr auf deutschlandfunknova.de, weil viele schreiben mir E-Mails und sagen, ja, wo sind denn jetzt diese ganzen alten Folgen? Die sind oft nicht in eurer App, wo ihr vielleicht diesen Podcast hört, sondern die sind auf deutschlandfunknova.de. Da findet ihr wirklich alle Folgen der letzten 4 Jahre noch mal verlinkt. Da gibt es auch eine Suchfunktion, da könnt ihr dann das Wort eingeben, was ihr vielleicht sucht, wo ihr euch nicht sicher seid. Ah, die haben irgendwie gesagt, da gibt es eine Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gucke einfach mal nach. deutschlandfunknova.de. Nicht in eurer Podcast-App. Ich weiß, da werden viele frustriert sein, dass es nicht da ist. Aber es ist auf unserer Seite. Nur noch mal ganz kurz dieser Hinweis. Und jetzt geht es aber weiter mit Mitfreude,
genau,
oder?
Genau, Mitfreude ist der Wunsch und auch die Fähigkeit, sich an dem Glück und Wohlergehen und Erfolg von anderen mitzufreuen. Also, und das heißt, wir müssen erkennen und auch fühlen, dass andere glücklich sind. Das müssen wir ja auch. Wir müssen achtsam genug sein zu sehen, aha, der andere ist gerade glücklich oder es gibt bestimmte Bedingungen, die ihn glücklich machen. Und es hilft uns natürlich da oder bewahrt uns davor, Neid und auch missgünstig zu sein oder auch eifersüchtig zu sein, wenn wir die Mitfreude kultivieren. Und viele sagen auch, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur uns mit anderen freuen, sondern auch lernen müssen natürlich, dass wir Freude für uns selbst kultivieren können. Weil wenn wir das nicht können, ist es natürlich schwer, dass wir uns für andere freuen, ne?
Ja, das sagst du jetzt so und ich lache, aber das ist natürlich total wichtig, auf jeden Fall. Das klingt fast ein bisschen zu banal, um wahr zu sein. Aber wenn ihr euch mal vielleicht beobachtet, ist oft das Problem, dass man, wenn man sich freut, ganz schnell sagt, ja, ich darf mich aber nicht freuen, weil anderen Leuten geht's schlecht. Oder ich darf mich nicht freuen, weil ich habe das ja nicht selber gemacht, mir haben ja total viele geholfen. Oder ich darf mich nicht freuen, weil das war auch viel Glück und Zufall. Oder ich darf mich, oder, ne? Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, dass man oft sich selbst gar nicht die Mitfreude quasi gönnt, aber dann ganz groß dabei sein will, wenn es um die Mitfreude mit anderen geht, ne? Weil wenn wir irgendwie von Herzen achtsam sind und sein wollen, dann möchten wir natürlich sagen, ich freue mich so für dich. In echt freuen wir uns aber gar nicht für den anderen vielleicht. Also kann ja, ne, ohne jetzt irgendwas Böses unterstellen zu wollen, sondern wir sind dann vielleicht traurig, dass wir das nicht haben, weil wir uns nie für uns selber freuen. Und das ist dann irgendwie so ein doofer Teufelskreis, der dann beginnt, weil wir dann nämlich doch neidisch werden und uns dann dafür wiederum schämen. Ne? Kann alles sein. Deswegen immer bei sich selber, in sich selber anfangen bei all diesen Dingen. Ich freue mich für mich. Ich freue mich für das, was mir hier heute passiert ist oder was ich geschafft habe oder was auch immer. Und dann kann man das ausweiten auf die weitere Person und man kann das auch üben, ne?
Man kann das üben, auf jeden Fall. Also man kann das über Sätze üben, wie wir das eben schon hatten, dass man zum Beispiel Wünsche hat wie, möge ich glücklich sein, möge er sie sicher sein oder mögen alle Wesen unbeschwert sein, dass man diese Wünsche dann quasi aussendet. Aber wir können auch mit Vorstellungsbildern üben. Also das ist ja je nach Tradition oder Praxisform unterschiedlich, ob eher so Sätze gesagt werden. Aber wenn ihr euch zum Beispiel das Lächeln eines Kindes vorstellt oder ein Katzenbaby oder so, ne? Da kommt ja direkt schon so ein Wohlgefühl auf und dieses Gefühl könnt ihr dann auch versenden an andere. Das ist zum Beispiel, das war ein Beispiel für Metta. Bei Karuna ist es so, wir können Sätze formulieren oder Wünsche wie, mögen alle Wesen frei von Schmerz und Kummer sein, oder möge ich selbst anerkennen, dass es mir gerade in diesem Moment nicht gut geht. Oder bei den Vorstellungsbildern, ja, vielleicht so eine tröstende Geste wie eine Umarmung. Oder uns an eine Situation erinnern, wo uns geholfen wurde, wo Freunde geholfen haben oder Ärzte oder Pflegepersonal. Ne? Und bei Mudita, bei den Sätzen, da kann ich mir zum Beispiel sagen, möge ich in der Lage sein, Freude in mir selbst zu kultivieren. Also da fangen wir wieder bei uns an. Und möge ich verstehen, was dem anderen Freude und Glück bereitet. Und diesen Punkt, den finde ich auch total spannend, weil manchmal denken wir ja, XY würde den anderen glücklich machen, aber das ist es gar nicht so, ne? Also wir müssen den anderen wirklich verstehen, um zu sehen, was bereitet ihm oder ihr wirklich Freude. Also es ist gar nicht so banal.
Oh, ich fand den Satz eben, möge ich selbst anerkennen, dass es mir nicht gut geht, sehr, sehr schön. Als Mitgefühlssatz, ne? Weil oft ist es so, wir merken, dass es uns nicht gut geht, dann wollen wir es vielleicht wegschieben, wir wollen es vielleicht nicht wahrhaben, wir rennen davor weg und so weiter. Und nicht nur, dass wir es anerkennen wollen, sondern dass wir uns selber wünschen, es anerkennen zu können, das finde ich, ist ja noch eine Meta-Meta-Ebene weiter und total interessant, weil das kann so ein gutes Einfallstor sein für das Gefühl von, okay, ich kann mir das manchmal nicht eingestehen. Also wünsche ich mir, dass ich mir das eingestehen möge.
Ja, und
das fand ich richtig gut.
Und das ist so, und das ist ja wirkliches Mitgefühl, wenn wir sehen, es geht uns schlecht oder anderen, aber wir haben gleichzeitig diese Absicht und das schützt uns dafür, dass wir in so eine Compassion oder Empathy reingehen, also so eine Empathiemüdigkeit, da können wir ja wirklich auch emotionales Burnout dann darunter leiden. Aber wenn wir diese Absicht haben, ne, ich möchte, dass es mir besser geht, dann müsst ihr euch das so vorstellen oder ich stelle mir das so vor. Das ist wie wenn wir an so einer Gabelung sind und wir sagen, okay, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ich gehe den Weg mit dieser Absicht und das ist schon der erste Schritt, wenn wir eine Absicht formulieren. Motivational gehen, schlagen wir einen anderen Weg ein, einen heilsameren Weg und ja, jetzt aber hatte ich schon Mudita mit der Freude oder noch nicht?
Ja, hattest du. Ich bin nur zurückgesprungen quasi. Und jetzt kommen wir zu dem wissenschaftlichen Artikel, an dem du mitgeschrieben hast. Wie heißt der denn?
Der Artikel Meditation in der Psychotherapie, also sehr clean. Und da habe ich zusammen mit Herrn Heidenreich, Herrn Graser und Herrn Michalak an einem Artikel gearbeitet, wo wir nochmal wirklich zusammenfassen, wie Meditation und auch Achtsamkeit in den vergangenen Jahren in die Psychotherapie integriert wurden und da diese gängigen Meditationsformen, aber da gehen wir halt auch ein auf beispielsweise Mudita, diese Mitfreude und Upekka, Gleichmut oder auch Vedana, da hatten wir aber schon eine Folge dazu gemacht. Mhm. Ich kann euch diesen Artikel super empfehlen natürlich, also das hat super viel Spaß gemacht und ich muss ja auch sagen, ich bin sehr stolz, weil mit Herrn Heidenreich und Herrn Michalak, ich habe so viele Studien von denen in diesem Podcast zitiert, dass ich mal mit denen was schreibe, hätte ich auch nicht gedacht.
Oh, wie schön das ist. Das ist ja, und du kannst jetzt einen eigenen Artikel auch zitieren. Ja. Das ist auch cool. Das ist auch wieder eine schöne Metaebene hier an dieser Stelle, weil ihr bekommt nämlich diese Information nicht von irgendwem, sondern von jemandem, der diese Artikel selber verfasst. Und da geht es auch darum, wie die liebevolle Güte wirkt.
Genau,
ne?
Die Frage können wir uns natürlich auch stellen, weil wenn wir denken, naja, intuitiv muss es ja einem gut tun, wenn man so gute Wünsche hat, aber in diesem Artikel wird auch beschrieben, wie die Wirkung Mechanismen sind und spezifisch bei der Loving-Kindness-Meditation, bei der Metta-Meditation gibt es diese sogenannte Broaden-and-Build-Theorie. Da wird angenommen, dass positive Affekte, also Gefühle, die durch das Üben von solchen Meditationen entstehen, quasi das Fundament dafür sind, dass wir auch weitere Ressourcen aufbauen können. Also mehr Lebenssinn vielleicht auch haben, mehr soziale Unterstützung. Ne? Wir fangen mit diesen Wünschen an, machen das regelmäßig zu einer Alltagspraxis und das ist quasi, dann bahnen sich auch weitere Ressourcen an. Und das ist ein Wirkmechanismus. Ein anderer Wirkmechanismus ist noch, dass wir mit zunehmender Praxiserfahrung auch einfach kognitiver flexibel werden. Also das merken wir ganz besonders, wenn wir anfangen, diese Wünsche an Personen zu senden, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Weil, also das ist ja total gegen unser Naturell ja in der Regel. Wenn wir jemanden nicht mögen, dann denken wir so, ich will nichts von dieser Person wissen. Aber wenn wir es schaffen, auch dieser Person zu wünschen, dass sie, dass es ihr bald besser geht, dann werden wir geistig flexibler, unser Herz öffnet sich und das merken wir einfach.
Und ich sage es immer wieder gerne und ich werde es noch sehr, sehr oft sagen, es ist sehr, sehr wichtig, geistig flexibel zu sein und eben Dinge von allen Seiten zu durchdenken, aber auch zu durchfühlen quasi. Ich glaube, das wird wirklich eine Fähigkeit, die wir in Zukunft, quasi ein Future Skill, quasi etwas, was wir auf jeden Fall alle mehr kultivieren müssen. Ich bin ja so großer Fan davon, immer diese Achtsamkeit, über die wir hier sprechen, ja, sei es Gleichmut, Gelassenheit, Akzeptanz, sei es Metta, sei es Mitgefühl, Selbstmitgefühl und so. Ich sehe diese Dinge immer ganz klar und groß und leuchtend vor mir als Dinge, die nicht einfach nur so eine Privatsache sind, sondern die wirklich die Gesellschaftsform, also die Gesellschaft formen können und hoffentlich natürlich auch zum Guten, weil wenn uns es besser geht durch Mitgefühl, durch Verbundenheit, durch Gleichmut, Gelassenheit und Akzeptanz, dann ist es doch logisch und eigentlich völlig, also gar nicht anders denkbar, dass es dann natürlich den Menschen in meiner Familie besser geht, dass es dann den Menschen vielleicht in meiner Organisation, in meinem Beruf besser geht, dass es dann den Menschen wiederum vielleicht in meinem Ort, in meinem Kiez, in meinem Haus, in meiner Stadt, in meiner Gemeinschaft und so weiter auch besser geht, wenn wir das alle lernen. Und deswegen ist das wirklich, ich muss das immer sagen, auch wenn ich mich da wiederhole, das ist wahnsinnig groß, diese Themen. Also größer als viele das, glaube ich, noch so auf dem Schirm haben. Also ich glaube wirklich, dass das ja ganz entscheidend ist für unsere aller Zukunft, dass wir das alles kultivieren, lernen, uns damit beschäftigen und ja, da weiter in die Tiefe gehen und da mehr lernen. Weil wir können nämlich, du hast hier noch weitere quasi Wirkmechanismen, ne? Weitere Dinge, die wir mit all dieser Praktik noch umsetzen können.
Ja, also wenn wir beispielsweise Gleichmut, Upekka kultivieren, ich finde das so wichtig, was du gerade gesagt hast. Wir arbeiten daran, unsere Emotionen besser zu regulieren. Ganz gezielt durch diese Meditation. Wir können das fördern. Wir werden nicht mehr so reaktiv. Also es ist nicht dieses Reiz-Reaktions-Ding, sondern wir können sagen, hey, alles darf da sein. Auch unangenehme Gefühle dürfen da sein, ohne dass ich denke, ich müsste jetzt etwas Gewaltvolles sagen, tun oder gar denken. Also im Buddhismus sagen wir ja ganz oft, es fängt ja schon beim Gedanken an, ne? Also und dann mündet es halt in etwas, was wir sagen oder auch handeln. Und auch der Umgang mit ausschließlich angenehmen Erfahrungen. Wir lernen durch Upekka auch da anders damit umzugehen. Also das finde ich immer nur nach diesem angenehmen Streben. Also dieses Verlangen nach positiven Erfahrungen birgt natürlich, kann in manchen Fällen auch gefährlich sein oder unheilsam sein. Beispielsweise bei Suchterkrankungen sehen wir das, Kaufsucht, Social Media natürlich, dass wir so merken, wo ist die richtige Balance. Ich kann zum Beispiel auch mit Langeweile oder Neutralität, ich kann auch einfach lernen, mit Stille zu sein und wie du eben sagtest, gerade in dieser aktuellen Weltlage finde ich es auch, wenn wir machen den Fernseher an oder gucken auf unser Handy und lesen die ganzen schrecklichen Nachrichten, auch Ungerechtigkeit. Manchmal geht es euch doch bestimmt auch so, dass dann auch so eine Verzweiflung kommt, aber auch ein schlechtes Gewissen, dass es uns ja relativ gut geht. Und wenn wir gerade dann denken, darf ich denn jetzt überhaupt noch so eine Metta-Meditation üben und an irgendwie Katzenbabys oder ein lächelndes Baby? Und dass wir lernen, ja, das ist auch wichtig, weil wir haben ja auch eine Folge über Aktivismus-Burnout gemacht. Wenn wir aufhören, das Gute zu sehen, dann brennen wir aus und können dann niemandem mehr helfen. Und dass wir dann lernen durch Upekka, durch Gleichmut, alle Erfahrungen sind da. Also es liegt auch außerhalb unserer Kontrolle, ja, unangenehme Dinge gänzlich verschwinden zu lassen. Und wenn ich das sage, meine ich das, also bitte vertret mir das Wort nicht im Mund. Das heißt nicht, dass ich mir nicht wünsche, dass wir in einer Welt leben, wo es allen Menschen gut geht. Natürlich wünsche ich mir das. Aber wie können wir handlungsfähig bleiben, auch wenn Leid da ist? Und das lernen wir zum Beispiel auch im Buddhismus. Leid, das ist die erste Lehre des Buddhas gewesen. Es gibt Leiden auf der Welt. Wir können uns das nicht wegwünschen. Aber wie können wir besser damit umgehen und kein schlechtes Gewissen haben, dass wir auch das Gute noch sehen?
Und der Gleichmut hilft uns auch dabei, Schwarz-Weiß-Denken zu überwinden. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wertvoll und wichtig, gerade weil so viel Schwarz-Weiß-Denken in der Welt gerade herrscht.
Ja, weil wir ja lernen, dass es nicht diese zwei Kategorien gibt, dieses dichotome Denken, dieses dualistische Denken in allem, ja, in Kategorien, die wir aufmachen, gut, schlecht, schön, hässlich, In-Group, Out-Group, das können wir lernen, dass es da Graustufen dazwischen gibt. Also ganz wichtig.
Und das sind eben die Dinge, über die wir hier die ganze Zeit sprechen, ne? Sei es Meditation, sei es diese Wünsche, die wir uns selber schicken können, von denen du eben gesprochen hast, die man ja eben auch in einer Meditation sich selber wünschen kann, so wie auch in der Metta-Meditation oder wie auch immer. Und auch ganz, ganz wichtig ist, dass Gleichmut natürlich nicht Gleichgültigkeit bedeutet. Dazu habe ich eine ganz kleine Anekdote, die mir eben gerade eingefallen ist. Als ich auf meiner Weltreise war, da war ich so Anfang 20, da war ich in einer Gruppe, wo wir Englisch gesprochen haben und da waren zwei Amerikaner und jemand aus Indien und also es war eine ganz bunt gemischte Gruppe, zwei Deutsche und jemand aus Polen noch und so und ich war noch nicht so ganz fließend im Englischen und immer wenn es eine Entscheidung zu treffen galt, habe ich gesagt, I don't care. Was ich eigentlich sagen wollte war, both is fine oder I would like both or irgendwie sowas. Es wäre beides okay für mich, wollte ich eigentlich damit sagen. Oder ich finde beide Lösungen okay oder wir können von mir aus rechts oder links gehen oder wir können jetzt an den Strand gehen oder später. Ich finde das alles okay, wollte ich sagen. Habe ich aber nicht, weil ich eben nicht perfekt Native Speakerin bin und habe dann immer I don't care gesagt, bis mich tatsächlich jemand angeranzt hat aus der Gruppe und gesagt hat, kannst du dich mal bitte für irgendwas interessieren? Und ich habe das gar nicht verstanden. Das ist mir gerade eingefallen, weil ich hatte Gleichmut gefühlt, ja, weil ich fand das alles cool. Ich fand unsere Tagesausflüge fein. Ich musste jetzt gar nicht groß sagen, in welcher Reihenfolge wir jetzt was machen oder ob wir jetzt laufen oder den Bus nehmen. Ne? Du verstehst, was ich meine. Ich wollte gar nicht gleichgültig sein. Ich habe nur die falschen Worte benutzt. Und deswegen, das ist ganz interessant, ne? Weil Gleichmut, da denkt man schon ja gleich, ja wie, dann ist dir alles egal oder was heißt das?
Ja, das ist ja genau nicht, also ich finde das Beispiel total gut, ne? Gleichgültig ist ja, wenn wir irgendwie passiv sind, wenn uns die Dinge irgendwie total kalt lassen, es berührt uns nicht, wir sind irgendwie fast schon apathisch, also das ist dann alles egal. Aber bei Gleichmut, ja, sind wir uns voll und ganz bewusst, wir sind total gegenwärtig, was um uns herum geschieht. Allerdings ist die Art und Weise, wie wir darauf antworten, eine andere. Also wir zeigen nicht so eine übermäßige Reaktion, springen direkt rein, bewerten direkt oder so, sagen so, aha, es ist eher dieses, ich gucke mir alles an und alles darf irgendwie so sein. Und aus so einer, ich sag mal, inneren Weisheit und Ruhe können wir dann entscheiden. Also das ist schon was anderes. Oder es ist halt, wie du sagst, it's, I'm fine mit allen. Und es ist wirklich fine, ja.
Ja, und da hast du auch eine Studie mitgebracht natürlich, und zwar eine Meta-Analyse.
Genau, eine Meta-Analyse, das sind ja die Studien, die die verschiedenen Studien schon zusammenfassen. Die haben die Wirksamkeit der Brahma-Viharas auf depressive Symptome untersucht von Liff et al. 2020 in der Clinical Psychology Review. Und also wirklich diese ganzen vier Formen der Meditation wurden da untersucht. Es wurden 21 randomisiert kontrollierte Studien aufgenommen. Und die Ergebnisse, die zeigten eine geringe positive Wirkung. Es gibt halt, also da muss einfach nochmal mehr untersucht werden. Die Limitation, die bemängelt wurde oder die ich auch ganz klar sehe, ist, in diesen Studien, die aufgenommen wurden, da wurde halt gesagt, ja, wir haben alle vier Brahma-Viharas irgendwie so durchgeführt als Intervention, aber die Intervention, also was genau gemacht wurde, das wird manchmal nicht so gut beschrieben. Und da wir ja hier euch auch immer ganz transparent irgendwie sagen wollen, wie die Studienlage aussieht, wenn wir nach Studien schauen, gucken wir halt auch immer, wie sind die Methoden, ne? Und wenn da nicht klar nachvollziehbar ist, was genau für eine Meditation wurde durchgeführt, wurde das dann wirklich Gleichmut auch durchgeführt? Und das ist ganz oft leider doch nicht so, weil dann oft Metta- oder Karuna-Meditationen durchgeführt wurden und nur so ein bisschen Mudita und Upekka, also Gleichmut. Deshalb würde ich sagen, es gibt so einen Trend, dass man sagen könnte, okay, es kann sein, dass die schon positive Auswirkungen haben, auch im Rahmen von Depressionen, aber da müssen noch viel, viel mehr Studien folgen.
Aber abgesehen davon gibt es ja verschiedene Arten und Weisen, tatsächlich Gleichmut auch zu praktizieren, sich selber daran zu erinnern, darüber nachzudenken und eben mit dem Hören unserer Folge hier heute auch seinen Geist wieder vielleicht zu formen, neuroplastisch zu diesem Thema und immer wieder zu gucken, okay, wie kann mich Gleichmut beruhigen? Wie kann Gleichmut auch gut sein für meinen Blutdruck, für meinen Stresspegel und für meinen Herzschlag? Und wie kann auch bei kleinen Situationen wirklich Gleichmut mein kleiner Kumpel sein, der auf meiner Schulter sitzt und mich immer wieder begleitet, weil ich muss mich nicht über jeden Mist aufregen, der jeden Tag um mich rum passiert. Wenn ich mich den ganzen Tag darüber aufregen würde, dann hätte ich ja nichts anderes zu tun. So, also ich hab ja zwei Kinder und mit dem Kleineren diskutiere ich ab und zu mal, weil er sich sehr schnell aufregt. Und ich sage immer, wenn du dich wirklich weiterhin immer über alles aufregst, was Leute um dich rum machen, dann wirst du irgendwann krank werden. Und er hat immer mich gefragt, ja, aber wie soll ich es denn nicht machen? Und dann sage ich immer, indem du Gleichmut übst. Mhm. Ja, aber Mama, warum denn? Wie denn? Und so weiter. Also diese Diskussionen tatsächlich machen mir ganz viel Spaß, die zu führen mit dem 10-Jährigen, weil ich das ganz wichtig finde und weil wir oft diese Option gar nicht sehen in unserem Kopf. Und deswegen ist vielleicht das Hören dieses Podcasts bereits auch eine Gleichmutübung. Du hast aber auch noch eine schöne Metapher mitgebracht.
Unbedingt, die will ich euch noch mitgeben, weil ich fand die so schön. Die ist aus dem Buch Compassion and Emptiness in Early Buddhist Meditation. Meditation von Bhikkhu Anilayo, der die vier Brahma-Viharas mit der Sonne vergleicht, beziehungsweise mit dem Mond. Metta oder liebende Güte, das ist wie die Sonne am Mittag, die ganz hell und stark scheint auf jeden, also diese liebevolle Güte. Karuna, das Mitgefühl, ist das Bild der untergehenden Sonne, die die Dunkelheit des Leidens mit Zärtlichkeit und Fürsorge begegnet. Also ich kann es mir so richtig vorstellen, als ich es gelesen habe. Ne? Mhm. Und Mudita, das ist die Mitfreude. Das ist, wenn die Sonne gerade aufgeht und alles wird langsam hell, die Vögel zwitschern, da ist Frische, auch Tautropfen sind da, das ist so quasi die Freude, alles erfreut sich. Und bei Upeka hat er das Bild, also Gleichmut, des Vollmondes gewählt, also der das Licht der Sonne in der weiten, wolkenlosen Nacht reflektiert. Und ich lese mal vor, was er genauer geschrieben hat. Er schreibt, der Gleichmut ist dann wie der Vollmond in einer wolkenlosen Nacht. So wie die Sonne und der Mond beide am weiten Himmel stehen, so teilen die vier Brahma-Viharas miteinander die grenzenlose Natur eines Geistes, der weit wie der Himmel geworden ist. Der Mond ist nicht selbst eine Quelle des Sonnenlichts im Gegensatz zur Sonne. So ist auch der Gleichmut nicht aktiv mit anderen verbunden, wie es die anderen drei Brahma-Viharas sind. Gleichzeitig reflektiert der Mond jedoch das Licht der Sonne, so wie der Gleichmut in sich selbst die positive Haltung der anderen göttlichen Wohnstätten reflektiert. Ich fand das so ein schönes Bild und ich finde gerade beim Gleichmut, da kann man das auf mehrere Arten deuten. Einmal, dass wir sagen, okay, die anderen Brahma-Viharas, die sind ja die Sonne, die haben sowas, so Wärme bis schon zu was Hitzigen manchmal auch. Und der Gleichmut, der hat sowas Kühlendes, was Balancierendes, was manchmal auch wichtig ist, gerade in so hitzigen Situationen oder Diskussionen, die wir ja auch erleben überall jetzt in dieser Welt, dass wir mit Gleichmut drauf schauen. Und was ich auch darin sehe, weil Gleich oder Upeka kann ja auch Inklusivität, Non-Diskriminierung bedeuten. Da sehe ich auch ganz klar dieses Interbeing. Ne? Also die Sonne ist im Mond und der Mond in der Sonne und dass nichts voneinander getrennt ist. Also, das gebe ich euch noch mit. Ja.
Sehr, sehr schöne Metapher. Tatsächlich, ich habe es auch genau gesehen, auch durch die Farben, die dann durch Sonnenuntergang, Sonnenaufgang und so weiter entstehen direkt und die Wärme und so. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Wie immer, vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch genommen habt an dieser Stelle, um euch inspirieren zu lassen und Input in euch hinein zu bringen. Heute zum Thema Gleichmut. Was hast du uns denn für eine Übung mitgebracht?
Ich habe eine geleitete Meditation mir für euch überlegt, wo wir diese Wünsche für Gleichmut quasi uns selbst schenken können, aber dann auch natürlich an andere weitergeben können, ja.
Gleichmut wird wahrscheinlich, wenn wir es kultivieren, uns gesünder machen und auch die Erde ein bisschen gesünder, weil wir sind gerade in einer sehr aufgeregten Zeit, wo alle sich sehr viel aufregen und ja, wo tatsächlich ja auch die Plattform, die Social-Media-Plattform davon leben, dass wir uns aufregen natürlich. Also eigentlich ist es nicht vorgesehen, auf Social-Media-Plattformen gleichmütig zu sein. Und deswegen ist es tatsächlich auch ein radikaler Akt, Gleichmut zu kultivieren. Ich bedanke mich jetzt schon mal, Maihyung, bei dir für all diese wunderbaren Inspirationen. Gerne. Und auch die Übungen. Und wie gesagt, bei euch und wünsche euch ganz viel Spaß. Gibt es hier heute wieder irgendeine besondere ein besonderes Setting, wo ich vielleicht diese Übung machen soll oder kann die überall
funktionieren? Ihr könnt die im Sitzen oder im Liegen machen oder wenn ihr jetzt gerade spazieren wart, euch auf eine Parkbank setzen. Also macht's euch einfach gemütlich.
In diesem Sinne, Maihyung, und bitteschön.
Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Wenn du lieber liegen magst, ist das auch okay. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es einfach wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Ich lade dich nun ein, in Kontakt mit deiner Atmung zu kommen. Nimm bewusst wahr, wie du ein- und ausatmest. Du kannst auch eine Hand auf deine Bauchdecke legen, um die Atmung noch bewusster wahrzunehmen. Deine Atmung kann über die gesamte Übung ein stabilisierender Anker sein. Immer wenn du merkst, dass du mit deiner Aufmerksamkeit woanders hinwanderst, kannst du sanft wieder zur Atmung zurückkehren. Visualisiere nun eine alte Frau. Sie hat ein weises, freundliches Gesicht und ihre Augen strahlen Ruhe und Gelassenheit aus. Vor ihr liegt ein Fotoalbum mit vielen Erinnerungen, verschiedene Stationen ihres Lebens. Sie hat viele Erfahrungen gemacht, angenehme, unangenehme und neutrale. Und sie nimmt sie alle mit einem tiefen Gleichmut an. Ihr Lächeln zeigt, dass sie das Leben in all seinen Facetten akzeptiert, ohne daran anzuhaften oder es abzulehnen. Lasse dieses Bild vor deinen Augen ganz lebendig werden und komme in Kontakt mit dem Gefühl von Gleichmut. Ich werde dir nun Wünsche vorlesen. Wiederhole diese Wünsche innerlich und verbinde dich mit ihnen. Du kannst die Wortwahl auch so verändern, damit es für dich passt. Möge ich auf meine eigenen Erfahrungen mit einem ruhigen, gelassenen Geist blicken, ohne in Anhaftung an das Angenehme oder Ablehnung des Unangenehmen zu verfallen. Möge ich in meinem Denken, Sprechen und Handeln unvoreingenommen sein und alle Lebewesen mit einschließen. Ich erinnere mich an die tiefe Verbundenheit von allem. Spüre, wie der Gleichmut dir mehr Raum und Freiheit gibt, alles zu akzeptieren, wie es ist. Möge ich erkennen, dass alle Lebewesen, genau wie ich, nach Glück, Sicherheit und Liebe streben. Möge dieses Verständnis mir helfen, anderen mit Offenheit und ohne Vorurteile zu begegnen. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 bewusste Atemzüge und komm nun wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt noch eine große Podcast-Empfehlung von uns. Es gibt neue Folgen von Telephobia. Telephobia ist zurück mit einer neuen Staffel und da geht's ums Telefonieren bzw. die Angst davor. Host Lea Utz hilft euch auch dieses Mal. Host Lea Utz hilft auch dieses Mal Menschen mit einem Anruf, den sie schon viel zu lange vor sich herschieben und ihr dürft dabei zuhören. Also zum Beispiel wie Cindy ihren Ex-Freund anruft, weil sie einen Schatz aus ihrer Kindheit sucht. Oder wie Brigitte sich nach über 20 Jahren Funkstille bei ihrem besten Freund entschuldigen will, weil sie ihn aus der gemeinsamen Wohnung geworfen hat. Hinter jedem Anruf steckt eine spannende persönliche Geschichte und die könnt ihr hören bei Telephobia. Die neuen Folgen findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek.